Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Heute mit Peter Sawicki. Schönen guten Tag. Pendler müssen heute in vielen Teilen Deutschlands Geduld aufbringen, beziehungsweise mit dem Auto oder Fahrrad fahren. Im ÖPNV gibt es Warnstreiks, das Ganze vor dem Hintergrund festgefahrener Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst. Wir schildern gleich Eindrücke aus Nordrhein-Westfalen. Mit unserem Kollegen in Brandenburg sprechen wir über die offenbar umkämpfte Nachfolge von Andreas Kalbitz an der Spitze der AfD dort in dem Bundesland. Und wir sind in Berlin unterwegs, wo Konflikte zwischen Auto- und Fahrradfahrern schon länger an der Tagesordnung sind. Jetzt verschärft sich aber offenbar auch der Ton zwischen Fahrradfahrern und Fußgängern. Seit Wochen schon lässt eine Einigung im Tarifstreit im öffentlichen Dienst auf sich warten. Ein Großteil der Beschäftigten erhöht deshalb jetzt den Druck. Fast in ganz Deutschland stehen an vielen Orten heute Busse und Bahnen still. Die Fahrerinnen und Fahrer fordern angemessene Löhne und Verbesserungen in den Strukturen, was durchaus auch eng mit der Corona-Pandemie zusammenhängt. Und einer der Hauptschauplätze heute ist Nordrhein-Westfalen. Dort hat Vivien Leue für uns Stimmen gesammelt.
Wuppertal heute Morgen. Rund 200 Menschen stehen mit Trillerpfeifen, Rasseln und Regencapes auf einem Platz im Norden der Stadt. Es sind Beschäftigte der Wuppertaler Verkehrsbetriebe WSW Mobil. Freude und Wut liegen bei ihnen heute nah beieinander.
Ich freue mich jedes Mal immer, mich hinter Steuer zu setzen.
Sagt zum Beispiel Busfahrerin Tanja Henke. Und auch Beate Krämer findet ihren Job als Schulbusfahrerin
wunderschön eigentlich.
Aber
ja, vom Verdienst her halt eben nicht so, ne? Das ist leider traurig.
Unter anderem deshalb lassen Sie und zehntausende Kolleginnen und Kollegen an diesem Tag Ihren Bus oder die Straßenbahn stehen und streiken. Auch Werkstätten oder Kundencenter bleiben geschlossen.
Es geht um bessere Arbeitsbedingungen. Es geht einfach darum, dass wir in Tagen gearbeitet haben, wo andere Menschen zu Hause waren, dass einer sagt mal Danke.
Mein Showan Ali, der ebenfalls in Wuppertal Linienbusse fährt. Deutschlandweit hat die Gewerkschaft Verdi zu den Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Allein in Nordrhein-Westfalen steht in fast allen Städten und Gemeinden der öffentliche Personennahverkehr still. Dafür sind Straßen und Autobahnen zum morgendlichen Berufsverkehr verstopft.
Das ist die erfolgreichste Streikaktion im Nahverkehr seit den 90er Jahren. Herzlichen Dank, dass ihr dabei seid. Darauf können wir gemeinsam stolz sein, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Freut sich Verdi-Chef Frank Wernicke in Wuppertal. Bei Nieselregen und ungemütlich kühlen Temperaturen sind rund 200 Menschen zu der zentralen Kundgebung gekommen. Viel weniger als sonst. Aber auch beim Arbeitskampf gelten besondere Corona-Schutzmaßnahmen. Immer wieder wird darauf hingewiesen, dass
auf dem kompletten Platz ein Mund-Nasen-Schutzpflicht besteht.
Und so stehen die Streikenden schachbrettartig im 1,50 Meter Abstand vor der Bühne.
Wir können keinen Arbeitskampf im Homeoffice gewinnen und auf der Couch. Wir müssen auch Energie auf die Straße bringen und deswegen finde ich das super, dass ihr heute hier seid, dass wir so viele sind.
Die Gemengelage bei den Tarifverhandlungen für den ÖPNV ist kompliziert. Die Löhne und Gehälter der Beschäftigten sind zwar an die Entwicklung im öffentlichen Dienst gekoppelt, unterliegen aber eigenen länderspezifischen Tarifverträgen. Hier fordert Verdi nun bundesweit einheitliche Regelungen, zum Beispiel beim Ausgleich von Überstunden und den Zulagen für Schichtdienste.
30 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung darf es keine unterschiedlichen Arbeitszeiten im öffentlichen Dienst geben. Auch das ist uns wichtig.
So Verdi-Chef Wernicke. Außerdem sei es längst an der Zeit, die Auszubildenden besser zu bezahlen. Schon jetzt seien deutschlandweit 20.000 Stellen im ÖPNV unbesetzt. Man brauche dringend Nachwuchs.
Ich muss mir von meinem Ausbildungsgehalt eine Wohnung leisten und ich muss Stand jetzt einen Nebenjob dafür haben.
Sagt der 24-jährige Pascal Schulz, der beim Wuppertaler Verkehrsunternehmen Mechatronika lernt.
Es werden immer weniger Bewerber, es werden immer weniger gute Bewerber. Und wenn man dem Trend so weiter folgt, dann stirbt das halt irgendwann aus. Dann bleibt der ÖPNV halt irgendwann stehen.
Harald Philipp arbeitet schon seit Ende der 80er Jahre im ÖPNV. Er habe es finanziell mit seinem alten Arbeitsvertrag noch gut. Aber die Arbeitsbelastungen durch immer längere Dienste und aggressivere Fahrgäste seien schon enorm.
Die Fahrgäste sind aggressiv geworden. Man wird bespuckt, man wird beleidigt. Und dann für Anführungsstrichen Hungerlohn, was die Kollegen bekommen, die jetzt das anfangen, die teilweise, vielleicht ein bisschen übertrieben, eine Familienvater mit zwei Kindern, die dafür dann noch zum Amt laufen müssen, um sich das restliche Geld zu holen, das ist halt schon ein Witz.
Verdi-Chef Wernicke appelliert deshalb an die kommunalen Arbeitgeber, endlich ein Angebot vorzulegen, das die Attraktivität der Jobs im öffentlichen Personennahverkehr steigert und die Arbeit angemessen vergütet. Das sei, so Wernicke, nicht nur für die Beschäftigten wichtig, sondern auch für die Gesellschaft. Denn
davon sind wir fest überzeugt, nur mit einem starken ÖPNV kann tatsächlich eine Verkehrswende in unseren Städten und im gesamten Land funktionieren.
Und dafür braucht es in Zukunft eher noch mehr Busse und Bahnen.
Eine Reportage war das aus Wuppertal über die Warnstreiks heute, unter anderem dort im ÖPNV, zusammengestellt für uns von Vivien Leue. Neben Björn Höcke galt Andreas Kalbitz ja als die prägende Figur im besonders weit rechts stehenden Spektrum der AfD. Aus der Partei ist Kalbitz mittlerweile ausgeschlossen, außerdem auch nicht mehr Fraktionschef im Landtag in Brandenburg. Dort hätte heute eigentlich sein Nachfolger bestimmt werden sollen, aber das verzögert sich, weil sich nun eine Kampfkandidatur zweier Abgeordneter abzeichnet und damit auch die Frage, wie groß der Machtkampf ist, der sich offenbar hinter den Kulissen abspielt. Christoph Richter ist unser Korrespondent in Brandenburg. Herr Richter, Christoph Berndt und Dennis Hohloch heißen die beiden Bewerber, die sich um die Nachfolge von Kalbitz bemühen. Was sind das für Politiker?
Naja, das sind erstmal zwei Kalbitz-Vertraute und auch zwei Vertreter des nicht mehr vorhandenen oder immer noch vorhandenen Flügels, also des rechtsextremen Flügels der AfD. Und das klingt jetzt auch ungewöhnlich, trotz des Boxschlags, den ja Dennis Hohloch erlitten hat. Also es gilt ja so als eine Art Begrüßungsritual bei der AfD, bei dem Dennis Hohloch auch einen Milzriss erlitten hat. Also gilt Dennis Hohloch als auch ein enger Vertrauter des Rechtsaußen Kalbitz. Dennis Hohloch, nochmal dazu, ist ein ausgebildeter Geschichts- und Geografielehrer. Der gebürtige Potsdamer teilt sich auch ein Bürgerbüro mit Andreas Kalbitz in Königs Wusterhausen bei Berlin. Hohloch war in der jungen Alternative Brandenburg und hat entscheidend auch die Radikalisierung der Nachwuchsorganisation mitgeprägt, die sich ja als außerparlamentarische Opposition versteht, die das, wie es immer so schön heißt, das System überwinden will. Zudem wird Hohloch auch eine Nähe zur identitären Bewegung nachgesagt, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Das sind sowas wie die Hipster unter den Neonazis, statt Glatze und Springerstiefel jetzt Smartphone und Vollbart, und sie treten doch relativ massiv und auch gewalttätig auf, werden auch vom Verfassungsschutz beobachtet. Also da wird Hohloch auch eine Nähe zugesprochen. Der andere Kandidat ist Christoph Berndt und es ist ein strikter Gegner der Corona-Schutzmaßnahmen. Er ist in Cottbus auch auf Anti-Coronas-Demos mitgelaufen, beziehungsweise er hat sie organisiert, lautstark dort gegen die Maske gewittert, nennt das ein Symbol der Unterdrückung. Seit 2018 ist er AfD-Mitglied sowie Gründer und Sprecher des flüchtlingskritischen Vereins Zukunft Heimat. Das ist eine Brandenburger Vereinigung, die gerade im Süden Brandenburgs mit asylkritischen und flüchtlingsfeindlichen Demonstrationen erstmals 2015 aufgetreten ist und durch ihre harschen Reden bundesweit für Schlagzeilen gesorgt hat. Auch diese wird vom Verfassungsschutz beobachtet und Christoph Berndt habe, so heißt es, keine Berührungsängste mit rechtsextrem vorbestraften Gewalttätern, Neonazis sowie Anhänger an der Rechtsrock- und Kampfsportszene. Das habe ich jetzt mal aufgeschrieben hier. So hat es nämlich auch der Brandenburger Verfassungschef Jörg Müller gesagt.
Was weiß man über die Kräfteverhältnisse zwischen den beiden?
Meines Erachtens liegen die Chancen 50-50. Ich würde sagen, mit einem kleinen Vorteil für Christoph Berndt ist es eben ein rechter Ideologe und Scharfmacher. Er kann noch mehr polarisieren. Und das ist ja auch was in der Fraktion, in der AfD-Fraktion in Brandenburg ankommt. Zudem ist sein Konkurrent Hohloch der parlamentarische Geschäftsführer. Und da heißt es immer, man brauche ihn an dieser Stelle. Weshalb wohl sich Christoph Berndt mehr Chancen ausrechnen kann in der Fraktion selbst, wenn man da so ein bisschen bisschen reinhört, hat keiner von beiden, weder Holoch noch Bernd, eine klare Mehrheit. Deswegen ist ja auch zu einem Zweikampf, wie Sie schon gesagt haben, zu einer Art Machtkampf kommen wird.
Und ist unter diesen Umständen möglicherweise auch eine Spaltung innerhalb der Fraktion in Brandenburg denkbar?
Nein, das würde ich nicht sagen. Also dieser Zweikampf wird die Fraktion nicht zerreißen. Es geht darum, also wer kann die rechten Positionen einfach besser vertreten. Bei parteiinternen Streitigkeiten, daran muss erinnert werden, ist die AfD ja immer weiter nach rechts gerückt, hat sich noch deutlich flüchtlingsfeindlicher, noch deutlich elitenfeindlicher positioniert, hat sich radikalisiert, die Nähe zu rechtsextremen Positionen gesucht. Also wir haben es mit der Wahl, also entweder mit Dennis Holoch oder eben Christoph Wernd, mit einer tektonischen Plattenverschiebung zu tun, meines Erachtens, also die noch weiter nach rechts dann geht. Also man kann es auch so formulieren, der Flügel in Brandenburg, also der lebt.
Also nicht wie etwa in Niedersachsen eine Implosion von innen, beziehungsweise die ist unwahrscheinlich aus Ihrer Sicht.
Ganz genau, das ist der Unterschied zu Niedersachsen. Hier hält die Fraktion zusammen, hier schweißt dieser Machtkampf möglicherweise auch zusammen, aber es gibt sicherlich auch Reibungsverluste. Man wird gucken, jeder wird seine Rolle einnehmen, aber im Laufe der Zeit kann man davon ausgehen, dass es zu einer Konkurrenzkampf zwischen den Führungspersonen innerhalb der AfD-Fraktion kommen wird. Also wer ist weiter rechts, wer kann mehr polarisieren? Und salopp gesagt, ein gutes Bild dafür, denke ich, ist so eine Art Kalbitz-Ähnlichkeitswettbewerb. Also wer kann ihn besser imitieren, wer kann wirklich scharf rechts reden? Also der Ton wird um einiges schärfer, aber es wird die Fraktion, wie Sie es schon gesagt haben, wie es in Niedersachsen passiert, es wird die Fraktion nicht zerreißen.
Noch kurzer Stichwort Andreas Kalbitz. Wie geht es für ihn weiter?
Naja, er kann diesen Posten nicht annehmen. Er wird jetzt zum jetzigen Zeitpunkt komplett ausgeschlossen. Seit dem Boxschlag gegen Dennis Holoch hat er sich einen Fehler zu viel geleistet. Bisher hat man ihm eine Stange gehalten. Doch diese Attacke, wie immer auch sie dann auch am Ende passiert ist, sie war einfach zu viel. Selbst Gauland scheint ihn es fallen gelassen zu haben. Abgeordnete, Landtagsabgeordnete sind auch abgerückt. Aber man sieht Kalbitz im Landtag. Er ist im Gespräch, sucht die Niere, sondiert die Lage. Man ist ihm wohlgesonnen, aber letztendlich derzeit hat ja keine Chance, diesen Chef des Fraktionschefs zu übernehmen, überhaupt eine Position in der AfD-Fraktion anzunehmen.
Besten Dank für diese Informationen und Einschätzungen. Christoph Richter für uns live aus Brandenburg. Es ist der Tag der Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr in Deutschland. Auch Berlin ist davon betroffen und damit viele 10.000 Menschen, die zur Arbeit oder zur Schule bzw. zur Uni fahren wollen. Viele dürften aufs Fahrrad ausweichen oder sie tun das sowieso schon lange, denn das Fahrradfahren soll in der Bundeshauptstadt gefördert und erleichtert werden, aber neuerdings auch zulasten von Fußgängern. Das ist zumindest ein Vorwurf, der erhoben wird, denn der Senat plant, mehr Fahrradwege in Grünanlagen zu errichten. Was eben umstritten ist, wie Manfred Götzke berichtet.
Auf dem Hauptweg am Tiergarten ist nicht allzu viel los an diesem späten Nachmittag. Einige Spaziergänger flanieren unter dem Dach der Buchen, durch die Herbstsonne schimmert. Daneben ein paar Jogger und auch Radfahrer. Eine friedliche Koexistenz. Die Radler fahren hier eher langsam, die Schnelleren nutzen den asphaltierten Radweg ein paar Meter weiter an der Straße des 17. Juni. Noch, denn geht es nach den Plänen des Senats, könnte auf diesem breiten Parkweg, der den Tiergarten von Westen nach Osten durchkreuzt, eine Art Fahrradautobahn entstehen. Das befürchtet jedenfalls Roland Stimple vom Verein Fuß e.V. Dazu müsste der Senat die Grünflächen allerdings erst umwidmen. Denn heute gilt, in Parks haben Fußgänger Vorrang. Radler werden hier nur geduldet.
Die Idee, Schnellwege durch den Park zu führen, kommt daher, dass es natürlich nett ist, auch beim Fahren links und rechts grün zu haben. Wenn ich selber Rad fahre, finde ich das auch netter. Aber Parks sind ja eigentlich nicht dazu da, möglichst schnell durchzukommen, sondern möglichst lange da zu bleiben. Und hier einen Weg, der durch Entspannung und Verträumtheit gekennzeichnet ist, zu einem umzuwandeln, bei dem es vor allem um Tempo geht, das finden wir etwas pervers.
Der Weg durch den Tiergarten gehört zu den Berliner Grünanlagen, die die stadteigene Gesellschaft InfraVelo für mögliche Radschnellwege in Erwägung zieht. Sollte es dazu kommen, hätten die Fußgänger hier klar das Nachsehen, meint der Fußgängeraktivist Stimpel.
Die Vorstellung, dort einen Schnellweg hineinzusetzen, der einen völlig anderen Charakter gibt, Tempo statt Geruhsamkeit, wegkommen statt dableiben, die finden wir völlig schräg, diese Idee. Damit tut sich das Fahrrad sich und seinem Ruf auch keinen Gefallen. Das Tolle am Fahrrad ist, das kann ein sanftes Verkehrsmittel sein. Es ist leise, es stinkt nicht, es ist bei vernünftigem Gebrauch auch nicht gefährlich für andere. Und hier wird es aber zu einem harten Verkehrsmittel, das andere verdrängen will.
Mindestens 100 Kilometer Radschnellwege will der Berliner Senat von 2022 an bauen. Sie sollen vor allem Pendlern ermöglichen, von den Stadträndern schnell, sicher und ohne alle paar Meter an Ampeln zu halten, in die Innenstadtbezirke zu gelangen, erklärt Jan Thomsen von der Berliner Verkehrsverwaltung.
Es sind auf jeden Fall breite Radwege. Wenn es nebeneinander geht, dann mindestens 2x2 Meter, ansonsten sogar noch breiter. Es wird immer auch ein Fußweg daneben mit einer Breite von 2,50 Meter realisiert. Diese Radwege haben eine sehr gute Oberfläche, sind nachts beleuchtet und sie sollen möglichst ohne, dass man viel anhalten muss, von A nach B führen.
Und sie sind wichtig und sinnvoll, meint Philipp Holl. Er ist der Geschäftsführer des ADFC Berlin.
Einfach damit wir mehr Menschen aufs Fahrrad bekommen und wir die Innenstadt entlasten können von Autoverkehr. Man muss natürlich genau schauen, wie man eine Route sinnvoll führen kann. Und wenn eben auf diesem Weg ein Park liegt, dann muss man natürlich prüfen, ob man durch den Park durch muss, in Anführungszeichen, oder ob man eben auch dran vorbeikommt.
Neben dem Tiergarten kommen dabei noch einige andere Parks in Frage. Zum Beispiel der Humboldthain im Norden der Stadt oder der Hans-Baluschek-Park im Süden. Bei mindestens 3 Radschnellwegen, die Parks durchkreuzen, sind die Pläne der Verkehrsverwaltung schon konkreter. Sie gelten als Vorzugsvarianten. Dennoch sei noch nichts entschieden, sagt Sprecher Thomsen.
Die Trassen müssen nicht unbedingt durch Grünanlagen führen, aber wir haben es nicht von vornherein ausgeschlossen, dass sie auch durch Grünanlagen führen können. Und wir werden jetzt weiter diskutieren mit Naturschutzverbänden, mit Fußgängerverbänden, mit den Bezirken, um die beste Route rauszufinden. Ob sie am Ende wirklich durch Grünanlagen führt, in Teilen, das steht noch gar nicht fest.
Fußaktivist Roland Stimpel glaubt nicht daran. Für die Politik sei es schlicht viel einfacher, die Grünflächen für die Radwege zu beschneiden, statt Autofahrern Platz wegzunehmen. Das traue man sich nicht, jedenfalls nicht konsequent genug, kritisiert er.
Wir haben in dieser Stadt stattliche 150 Millionen Quadratmeter Verkehrsfläche. Das ist ein Sechstel der bebauten Fläche in Berlin. Auf dieser Fläche sollte eigentlich genug Raum sein, um noch Fahrradschnellwege anzulegen. 100 Kilometer Schnellwege sind geplant, das Straßennetz ist 6000 Kilometer lang. Das heißt, an nicht mal 2% der Straßen wird sich ja wohl der Raum finden für so einen Weg.
Jan Thomsen von der Berliner Verkehrsverwaltung weist diese Kritik zurück. Berlin nehme Autofahrern sehr wohl viel Raum weg. Zum Beispiel mit den wegen der Corona-Pandemie eingerichteten Pop-up-Radwegen. Sie ersetzen ganze Fahrspuren und sollen auch langfristig bleiben.
Das halte ich für eine ziemlich absurde Einlassung, auch angesichts der Debatten, die wir sonst so führen. Wir stecken ja in Debatten, die doch sehr klar machen, dass wir hier eine sehr moderne und auch weitreichende Verkehrspolitik machen, die eben bedeutet, dass der Platz in der Stadt, der Straßenraum neu verteilt wird.
Roland Stimpel flaniert hinaus aus dem Tiergarten auf das Brandenburger Tor zu, überquert die vierspurige Straße. Hier soll der Radschnellweg West-Ost weitergeführt werden, die Straße unter den Linden entlang Richtung Alexanderplatz. Rechts und links schießen nun Radfahrer an ihm vorbei, hinter ihm die Autos.
Es ist grundsätzlich einseitig, Stadträume nur als Verkehrsräume zu sehen. All diese Räume sind auch zum Aufenthalt da. Man soll mal stehen bleiben, man soll sich mal was angucken können. Man soll auch entspannt aus der Haustür kommen können oder in die Haustür reingehen, am Schaufenster gucken oder gerade wenn man alt ist, ist das wichtig, eine Bank haben, auf die man sich setzen kann. Räume auf Verkehr zu reduzieren, macht diese Betrachtungsweise zu eng.
Ein Bericht aus Berlin von unserem Reporter Manfred Götzke. Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten vieler Unternehmen im Zuge der Corona-Pandemie, das ist ein Thema, das seit Wochen, seit Monaten immer wieder die Schlagzeilen bestimmt. Das führt auch dazu, dass es für Absolventen immer schwieriger wird, derzeit den Berufseinstieg zu meistern. Und das ist gleich eines der Themen bei Campus und Karriere mit der Kollegin Stefanie Gebert um 3:05. Also im Anschluss an diese Sendung und an die Nachrichten jetzt gleich. Und am Mikrofon bis hierher war für Sie Peter Sawicki. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.